Wo sind wir denn?
Du bei dir zu Hause, ich bei mir zu Hause.
Wenn du noch weiter so nette Schlauigkeiten von dir geben magst, könntest du dir vielleicht überlegen, ob du die Bekanntschaft eines gewissen Trolls machen möchtest und dich ansonsten selbiges tun, nämlich trollen.
Dann wird es aber ein sehr einseitiger Podcast heute.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Sabrina.
Hallo Kaya. Kapitel 26, gemalte Augen.
So, also, gemalte Augen, nochmal. Wir haben gerade festgestellt, die Dinger heißen, also das, was ich jetzt im Kopf habe, sind die Nasar-Amulette. Ich weiß nicht, ob die einer von euch kennt. Die kommen hauptsächlich aus dem östlichen Mittelmeerraum und das sind diese Amulette mit so einem Auge drauf. Also da musste ich halt dran denken bei gemalte Augen. Und die sollen halt den bösen Blick abwenden. Ja, yeah, und ansonsten muss ich tatsächlich sagen, kann ich mich in diesem Kapitel, weiß ich echt nicht, wo ich das wiederfinden soll, aber vielleicht unterhalten wir uns da dann einfach am Ende nochmal drüber.
Aber ich weiß
es. Möchtest du das jetzt oder möchtest du das später ausführen?
Das machen wir dann, wenn wir an der Stelle sind. Ich musste, als ich es gelesen habe, auch zurücklegen. Ja, ja, weil ich mir gedacht habe, kamen da jetzt irgendwo Augen vor? Aber ja, ich habe es gefunden. Wir sind bei Miriam. Die Begeisterung über Miriam hält sich, glaube ich, heute in Grenzen.
Ich rede ja schon seit ungefähr anderthalb Staffeln, dass sie manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber gut. Anscheinend glaubt ihr es mir jetzt auch so langsam.
Ja. Ja, du hattest recht, Mama.
Entschuldigung. Ich habe Insiderwissen. Ich gestehe.
Jedenfalls sind wir mit der Eadne-Wolke in Vinita, weil Aspitis Brevis ja seinen ach so geheimen Geheimauftrag für den Herzog zu erledigen hat.
Ja, jetzt mal langsam. Also, ja. Erstmal sind wir bei Miriam, die hatten wir das letzte Mal in Kapitel 23, das war Episode 18. Also vor zwei Episoden. So, Vinita, woher kennen wir Vinita?
Es ist der Geburtsort von Camaris. Zumindest erfahren wir das jetzt spätestens.
Ja, genau. Und Aspides ist unterwegs in einem Auftrag von Herzog Benigaris. Lass mich da mal gleich einhaken, bitte. Was ist das für ein Auftrag?
Das wissen wir ja immer noch nicht. Das verrät er ja auch nicht.
Möchtest du nicht mal spekulieren?
Mir fällt dazu nichts ein. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwo das damit zu tun hat, dass ja Vinita auch anscheinend kommen da die Benidriviner her? Das Herrscherhaus von Navan.
Mhm.
Das ist der Geburtsort des legendären Camaris. Vielleicht hat es irgendwas mit diesen zwei Sachen zu tun. Wenn ja schon Aspides da persönlich hin muss und keinen Boten irgendwo schicken kann, vielleicht muss der dort irgendjemand irgendetwas abholen oder hinbringen. Mhm.
Okay, okay. Es wird sich zu gegebener Zeit aufklären. Klar, sonst hätte ich auch nicht so doof gefragt. Ja. Die Frage ist jetzt wirklich. Genau das wollte ich jetzt gerade nachgucken.
Wir haben ja nur noch ein Kapitel.
Ja, genau. Ich glaube nämlich nicht. Nee. Nö. Also, aber so lange dauert es nicht. Und wir haben ja schon beschlossen, dass wir jetzt nach dieser Staffel keine Pause machen werden. So von dessen wegen wird sich das irgendwann in der Nonnenkönigin klären.
Ja, Miriam und Kadrach dürfen das Schiff auf jeden Fall nicht verlassen. Die sollen an Bord bleiben. Weil er hat ja versprochen, dass er sie wohlbehalten zurück nach Navan bringt. Find's trotzdem ein bisschen schwierig, sie da irgendwo auf dem Schiff einzusperren.
Es ist schon ein bisschen grenzwertig, ne?
Ja.
Er redet sich, also Aspides redet sich ja so ein bisschen damit raus, er hätte nicht genug Wachen dafür. Das finde ich jetzt allerdings auch so ein bisschen, naja. Aber Herr Aspides lässt einen Teil seiner wahren Beweggründe ja sowieso irgendwie später im Kapitel, glaube ich, noch durchscheinen, ne?
Ja, wobei Kadrach sieht das, glaube ich, schon richtig. Also er denkt ja eher, dass Miriamel für ihn eher nur so ein Zeitvertreib ist. Und da bin ich ganz Kadrachs Meinung.
Ja, das denke ich auch. Da ist Kadrach tatsächlich wieder mal sehr weise. Er hat nur meiner Meinung nach irgendwie nicht die Fähigkeit, sein Wissen so rüberzubringen, dass man ihm das auch abnimmt. Ob das jetzt unbedingt an seinem etwas exzessiven Alkoholgenuss liegt oder woran das sonst liegen mag. Miriam vertraut ihm ja nach wie vor nicht. Und das ist auch so einer der Gründe, warum Kadrach und Miriam da aneinander geraten. Und die beiden, ja, eigentlich wie Feuer und Wasser sind. Also Kadrach versucht immer noch, Miriam davon zu überzeugen, dass das, was da jetzt gerade abläuft, alles nicht in Ordnung ist. Und dass sie da, ja, aufpassen muss, dass sie einen Fehler gemacht hat. Und dass sie Aspides nicht vertrauen soll. Und Miriam, bei ihr ist auch so ein Teil Resignation im Moment dabei, oder?
Ja, vor allen Dingen später. Also ich meine, ich verstehe sie nicht ganz, weil am einen sagt sie selber oder fühlt sie sich selber bei dieser ganzen Flirterei mit dem Grafen nicht ganz wohl. Andererseits scheint sie ihn ja sogar schon mehrfach geküsst zu haben inzwischen.
Ja.
Ja.
Verstehe einer, was das soll.
Ja. Sie hat anscheinend, sie denkt zwar andererseits auch hin und wieder mal an Simon, aber der ist ja nur ein Küchenjunge. Naja.
Ja. Boah. Ob Aspides jetzt unbedingt besser ist, ich bin mir da ja nicht so sicher. Ich meine, klar, er ist höher gestellt, ja, aber naja, damals war wohl dieses Standesdenken noch mehr in den Leuten verankert oder so. Ist ja egal.
Ja, sie ist halt nun mal auch nicht irgendeine Prinzessin, sondern die Tochter des Hochkönigs.
Ja, und Kadrach durchschaut das natürlich auch schon, ne? Der sagt also, der spielt mit euch und der liebt euch nicht und ja, und Miriam ist, glaube ich, einfach nur resigniert, müde. Ach, die weiß auch im Moment nicht so genau, wo sie hingehört. Also sie kann einem schon irgendwie leid tun. Andererseits ist das ehrlich gesagt auch kein Grund, sich da so gehen zu lassen.
Ja.
Punkt. Nun ja, gut. Also so, Miriam genießt halt diese Aufmerksamkeit, die Aspides ihr da entgegenbringt. Ob nun gerechtfertigt oder nicht und ehrlich gemeint oder nicht, sie genießt es. Und sie wehrt sich ja auch nicht so wirklich dagegen.
Mhm.
Muss man ja auch mal so sagen, ne?
Ja. Während sie jetzt da die Zeit irgendwo auf dem Schiff totschlagen müssen, kommt auf jeden Fall Gan Itai zu Miriam und warnt sie, weil sie sagt, sie hatte irgendwo einen Traum. Und was mich etwas erstaunt, Gan Itai hat sich beinahe verplappert, weil sie wollte nicht Maria zu ihr sagen. Also anscheinend kennt die Niski den wahren Namen der Prinzessin.
Mhm. Ja, also sie sagt Miri und bricht dann so ab, ne? Also es klingt auch nicht ansatzweise wie Maria. Woher weiß denn Gan Itai diesen Namen? Oder woher könnte sie ihn wissen? Ich kann mir da zwei Sachen vorstellen.
Naja, vielleicht liegt es auch irgendwo an ihren Fähigkeiten als Niski, weil sie ja so eine Art Magie zu beherrschen scheint. Weil sie ja auch die Kilper quasi zur Ruhe singen kann.
Entweder das.
Oder sie hat oder sich es hat im Schiff gesehen.
Ja, ne, also im Sinne dessen hat sie es halt irgendwo gehört. Und sei es, dass sie Kadrach und Miriam belauscht hat. Ja, oder sie hat Miriam schon mal irgendwo gesehen, ja? Für wie wahrscheinlich hältst du das?
Naja, nachdem sie früher eigentlich ja sich auf Schiffen wohlfühlt und ja schon mehrere Schiffsreisen mit ihrer Mutter auch unternommen hat, unter anderem ja auch nach Nabban, halte ich es nicht für ganz unwahrscheinlich. Also beide Theorien sind möglich.
Okay, gut.
Aber wie gesagt, sie warnt sie. Das nächste, was passiert ist, Aspides Brevis kommt, lädt sie zu einem Spaziergang durch die Stadt ein und Miriam hat nichts Besseres zu tun, als freudig ihm hinterher zu springen und zu sagen, ja, natürlich will ich. Man dachte, du hast gerade eine Warnung bekommen. Glaubst du wirklich, dass das so eine gute Idee ist?
Ja.
Immerhin ist sie so schlau und fragt, ob sie Kadrach mitnehmen kann.
Genau.
Ja, ich finde sie in dem Kapitel sehr schwierig.
Ist sie auch, definitiv. Ist dir aufgefallen, dass Kadrach da schon seinen dicksten Mantel aussucht?
Nee, da an der Stelle ist es mir nicht aufgefallen.
Okay.
Das Wetter ist ja, glaube ich, auch nicht so das Allerbeste.
Nee, das ist richtig. Aber es steht halt wirklich so ganz explizit drin, ne?
Stiefel suchte sich sorgfältig den dicksten Mantel aus, ja, und folgte ihr die Leiter hinauf.
Genau.
Ja, und Aspides verwöhnt sie, kauft ihr einen Glockenblumenkranz. Irgendwann landen sie in einer Speisehalle, wo sie dann zusammen essen, nachdem die Wachen von Aspides quasi erstmal Platz geschafft haben.
Aspides macht sich da halt auch, oder macht davon seiner Macht Gebrauch. Interessiert ihn eigentlich gar nicht, wenn er wer am Essen ist. Er ist ja nun Aspides Brevis, Reichsgraf Aspides Brevis.
Ja, ja. Da wurde er, glaube ich, erst kurz vorher befördert.
Ne? Mhm.
Nachdem sein bester Freund ja jetzt Herzog ist.
Das hat Benigaris in der sankelanischen Edonitis an Lav Mansa, als da das große Theater war, hat er das extra nochmal betont. Reichsgraf Aspides. König Elias hat ihn auf meinen Wunsch hin befördert. Das macht natürlich auch dieses, was der zu erledigen hat, nochmal ja, ein bisschen mehr interessanter, suspekter. Was geht da so vor?
Schickst dir dann doch mit einen der wichtigsten Männer im Land auf irgendeine Botentour und nicht, wie gesagt, irgendeinen Boten. Also irgendwas Wichtiges muss es ja tun. Oder zumindest für Benigaris Wichtiges. In dieser Speisehalle wird auf jeden Fall ein Puppenspiel aufgeführt. Da musste ich, weil Aspides noch nicht fertig ist mit Essen, im Gegensatz zu Miriamel, die anscheinend ziemlich einen Kohldampf hatte und es runtergeschlungen hat. Kadrach ist auch fertig mit Essen und bietet sich dann eben an, dass er sie begleitet und mit ihr das Puppenspiel ansieht. Und da musste ich an eine
Szene... Aus deinen Anmerkungen schließe ich gerade, dass du genauso das Déjà-vu an Erkister und Simon und Kadrachs erste Begegnung hattest wie ich, ne? Mhm, ja, das war ja auch ein Spiel, ne?
Ja. Ja, und genau bei diesem Osiris-Spiel hast du nämlich das mit den gemalten Augen. Warte mal. Es lag auch etwas Verzweifeltes in Osiris' schriller Stimme und die gemalten, nach oben gerichteten Augen der Puppe schienen ihr unaussprechlich traurig.
Ja.
Also, ja, das sind die Puppenaugen.
Also, ich habe das tatsächlich gelesen, es ist mir nur in dem Zusammenhang nicht aufgefallen. Aber das ist manchmal ja wirklich so, dass die Titel der Kapitel so subtil sind, dass man schon wirklich aufpassen musste. Also manche sind wirklich offensichtlich. Das nächste Kapitel zum Beispiel, der schwarze Schlitten, das ist vollkommen offensichtlich. Das ist so ein Schlaglicht, bam, hier ist es. Während es hier jetzt wieder sehr subtil und zwischen den Zeilen ist. Wobei es mich auch wirklich immer wieder erstaunt, wo man das dann noch so wiederfindet. Weil man müsste es vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen querlesen, gucken, ob man das bei Tiamat, zu dem wir ja gleich noch kommen, ob es da in dem Abschnitt auch vorkommt. Aber ja, gucken wir mal. Vielleicht springt uns ja noch was an. Ja, genau. Also, Osiris-Spiel. Das kennen wir ja eigentlich schon, denn Osiris Edon ist ja nichts anderes als eine ein bisschen anders erzählte Geschichte der Passion Christi. Und demzufolge sagt Aspides auch, geht ihr mal gucken, ich kenne das schon. In Navan gibt es das an jeder Ecke, alle Nase lang zu sehen. Allerdings ist dieses Osiris-Spiel eben nicht wie jedes Osiris-Spiel, sondern es ist eine neue Abart, in der tatsächlich dann unsere lieben Feuertänzer mal wieder auftauchen.
Mhm. Ja, und das Ganze wird, glaube ich, ein bisschen unheimlich, wirkt es für Miriamel. Also sie lässt sich da irgendwie...
Auf jeden Fall.
Komplett irgendwie reinziehen und ist dann danach so ein bisschen verstört, habe ich das Gefühl. Und nachdem ja dann doch alle irgendwo abgelenkt sind, ist es anscheinend für Kadrach die beste Gelegenheit, um zu verschwinden. Und nein, ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, was ihn jetzt da geritten hat.
Nö. Tja. Letzten Endes, also ganz ehrlich, eigentlich denkt man ja in dem Moment, na endlich, weil eigentlich warten wir ja schon die ganze Zeit darauf, dass der sich aus dem Staub macht. Klar, jetzt auf dem Weg auf den Schiffen kam er jetzt nicht mehr weg.
Ehrlich, ich denke mir, warum jetzt? Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe Kadrach an der Stelle überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich zwischendrin überhaupt überlegt, ob er wirklich freiwillig gegangen ist oder ob Aspides ihn hat verschwinden lassen, so unauffällig, aber... Ich fand es jetzt eher überraschend, weil jetzt ist er so lange bei Miriamel geblieben. Warum geht er ausgerechnet jetzt?
Das ist nun Ball langsam. Das ist ja jetzt die absolut allererste Gelegenheit, die sich für Kadrach bietet, weil sie das erste Mal ja jetzt quasi wieder an Land sind. Ne? Also seitdem sie quasi von Aspides aufgegabelt worden sind. Also das muss man schon sagen. Wenn, dann jetzt, weil...
Ja, aber dann hätte er sie auch einfach in der sankelanischen Edonitis zurücklassen können.
Ja, da wollte er sie ja noch retten.
Ja, aber warum will er das auf einmal? Also, das ist so eine Stelle, wo das, ich fand das irgendwie unlogisch. Ich mag das Kapitel nicht so. Also, an der Stelle verstehe ich sowohl Kadrach als auch Miriamel nicht. Nee.
Kein Kommentar. Ja, gut.
Ja. Jedenfalls, da ist Miriam dann doch mal geschockt. Aspides ist nicht wirklich begeistert und die beiden machen sich auf den Weg zum Schiff. Also Kadrach ist auch nicht zu finden, weil die Wachen müssen ihn dann suchen, finden ihn aber nicht.
Ja, so sieht's aus. Aber da erinnert sich Miriam dann daran, oh, der hatte ja diesen dicken Mantel genommen, ne?
Damit verlassen wir dann erstmal Miriam wieder und begeben uns zu Sinitris, dem Fischer.
Nein.
Doch.
Ja, wir befinden uns tatsächlich im Kopf von diesem Sinitris, diesem Fischer, was ein bisschen dazu führt, dass es ein bisschen länger dauert, bis man begreift, worum es hier eigentlich wirklich geht, wenn man es nicht kennt und nicht weiß. Aber Sinitris ist Fischer und Sinitris ist Fischer in der Bucht von Firanos und
hat da so einen großen zweitürigen Schrank von Mann vor sich stehen und überlegt, ob er irgendwie flüchten kann. Der Abschnitt in dem Kapitel war herrlich. Ich habe sehr gelacht.
Ja, ich finde auch Sinitris, also sowohl Sinitris als auch, wir nennen ihn jetzt beim Namen, als auch Iskrimnur, werden ja halt sehr charakteristisch dargestellt. Sowohl Iskrimnur mit seinem Gepolter und seinem Ich will das jetzt, als auch dieser wirklich kriecherisch unterwürfige Sinitris, der dann eigentlich auch so tut, als wenn er nicht der Halsabschneider ist, der er eigentlich ist, der halt bei Iskrimnur tatsächlich Aufmerksamkeit erregt hat, weil er derjenige ist, der eigentlich für jeden Preis, egal, ne, der fährt mit seinem Boot raus, egal wie das Wetter ist. Und dieses Geschacher zwischen den beiden, das ist einfach sehr niedlich.
Ja, kennst du aus Terry Pratchetts Roman Schnapper, ich treibe mich selbst in den Ruin? Genauso kommt mir nämlich Sinitris vor.
Ich kenne kein Terry Pratchett. Ich habe das mal versucht zu lesen. Ich habe Terry Pratchett mal versucht zu lesen. Nicht mein Cup of Tea. Punkt. Belassen wir es einfach dabei. Ist überhaupt nicht meins. Wollten mich schon mehrere Menschen zu überzeugen.
Aber da gibt es eben so einen kleinen Gauner, der quasi der wahrscheinlich den Pinguinen am Nordpol irgendwelche oder im Südpol irgendwelche Kühlschränke verkaufen würde. So ist Schnapper, treibe mich selbst in den Ruin. Und genau so kommt mir Sinitris vor.
Gut, dass du dich jetzt noch gerettet hast. Von mir wäre jetzt noch der Kommentar gekommen, es gibt keine Pinguine am Nordpol.
Ja, Südpol, Entschuldigung.
Ja, macht nichts. Ja, aber so ist, ne, so kommt einem das jedenfalls vor. Also Sinitris kommt einem da sehr schlitzohrig vor und Iskrimnur durchschaut ihn aber. Iskrimnur ist auch langsam am Ende seiner Geduld. Der will eigentlich jetzt nur noch nach Kwanitupul. Das Wetter ist beschissen. Es regnet. Er hat sich so langsam wieder dazu durchgerungen, dass er sich dann doch wieder ein Bart wachsen lässt. Er ist also nur noch quasi, Mönch in Lauerstellung oder wie auch immer man das nennen mag.
Und das Iskrimnur am Ende seiner Geduld ist, ich meine, gut, das dauert ja nicht lang bei Iskrimnur. So viel hat er davon nicht.
Nein, aber er ist da auch, die Zündschnur ist auch verdammt kurz, die er da im Moment so vor sich her trägt. Das muss man auch mal so sagen, finde ich. Und es ist auch nicht schlimm, es passt zu Iskrimnur und Iskrimnur wird jetzt halt getrieben davon, dass er ja, als wir in der sankelanischen Edonitis waren und Prürates den ganzen Laden da innen angesteckt hat, dass er da noch Dinivan getroffen und auch gesprochen hat, bevor Dinivan verstorben ist. Und Dinivan hat zu Iskrimnur dann gesagt, dass Iskrimnur zu Pelippas Schüssel nach Kwanitupul gehen soll und nicht Miriamel, sondern Tiamak suchen soll. Das ist eigentlich der Grund, warum wir jetzt bei Iskrimnur sind, warum wir jetzt in der Bucht von Firanos im Regen stehen und warum Iskrimnur sich mit Sinitris anlegt. Der ihn dann aber wohl oder übel, für einen wirklich guten Preis ins Boot setzt und Und der Trick ist halt einfach, Boot geht deutlich schneller als über den Landweg, weil diese Bucht von Firanos da auf dem Landweg außenrum zuzureiten oder zu reisen, wie auch immer Iskrimnur das würde machen wollen, ob nur mit Pferd oder zu Fuß, deutlich weiter ist als einmal mit dem Bötchen da quer rüber. Und es ist immer wieder eine sehr niedliche Stelle zu lesen. Ich finde die Stelle einfach nur niedlich. Ich mag die Ecke da. Also Sinetris und Iskrimnur, das sind zwei, wo ich, so wie Pat und Patachon stelle ich mir das manchmal vor, oder Dick und Doof.
Ja, halt auch diese Szene mit irgendwelcher, so frei nach dem Motto, ja, was ist mit meiner Familie? Du hast gar keine Familie. So zwei Goldimperatoren, einen für meine für meine Witwe und einen, um in der Kirche für meine arme Seele eine Mansa lesen zu lassen. Das ist
herrlich. Ja, das ist schon sehr schön, ne? Genau.
Das war schön, ja. Aber ja, die beiden machen sich halt dann doch auf den Weg. Schlechtes Wetter hin oder her.
Genau, so sieht's aus. Und wir springen dann gleich noch ein bisschen weiter südlich nach Kwanitupul zu Tiamak. Und Tiamak befindet sich da einer ziemlichen Zwickmühle.
Er hat kein Geld mehr.
Ja, was allerdings bei Charistra und der Art, wie sie ihre Kundschaft ausnimmt, auch kein Wunder ist. Ne? Müssen wir uns ja nun auch tatsächlich mal drüber im Klaren sein. Also Tiamak hat seine zwei Goldimperatoren da abgegeben und dafür hat er einen mehr oder weniger fragwürdigen Heiler für sein Bein gekriegt. Ist sich da selber auch drüber im Klaren, dass er ziemlich Glück gehabt hat, dass er das Bein noch hat. Und das Essen, also der reich gedeckte Tisch, den Charistra also anpreist, ist eher so dünne Suppe und trockenes Brot. Diese Charistra ist anscheinend wirklich gierig, versucht da ihre Kundschaft auszunehmen. Ich weiß auch nicht, ob sie das irgendwie begreift, dass das natürlich sich zum einen rumspricht, diese betrügerischen Methoden, aber das scheint ihr ja anscheinend völlig egal zu sein.
Ich denke, dass das der Wurscht ist. Es kommen bestimmt immer irgendwelche Fremden, die sie ausnehmen können.
Ja, aber Charistra setzt den armen Tiamak richtig unter Druck. So nach dem Motto, ich will noch mehr Geld von dir. Tiamak sagt dann andererseits, nee, Moment, ich habe dir zwei Goldimperatoren gegeben. Du erinnerst dich, das war dieser Notgroschen, den Tiamak extra für solche Fälle halt mitgenommen hat. Von seinem Haus im Banja-Baum, da im Vran. Tiamak ist sich völlig darüber im Klaren, dass das eigentlich Wucher ist, was die da von ihm verlangt. Er versucht Charistra so ein bisschen damit hinzuhalten, dass er auf einen Freund wartet, der mehr Geld bringt und spekuliert da ein bisschen darauf, dass Charistra einlenkt und sich das Geld, was da kommt, dann auch nicht entgehen lassen will, weil er sich da auch im Klaren ist. Wenn er sich jetzt aus Pilippas Schüssel entfernt, kann es natürlich auch sein, dass er wen auch immer Dinivan dahin geschickt hat, das weiß Tiamak ja immer noch nicht, wer da kommt. Er hat ja nur den Brief bekommen, dass er da hingehen soll. Da hat er halt auch Angst, dass er denjenigen verpasst, weil er ja auch nicht weiß, nach wem er Ausschau halten muss. Das ist das. Tiamak hat mal wieder ein Dilemma. Also irgendwie ist Tiamak immer der so diese Entscheidungen zu treffen hat: Regen oder Traufe? Ne? Pest oder Cholera? Welchen von diesen blöden Dingen nehme ich jetzt in Kauf? Und Charistra lässt sich dann tatsächlich mit diesem Versprechen, da kommt mein Freund, der bringt noch mehr, erweichen, dass Tiamak bleiben kann. Aber aus dem Zimmer muss er ausziehen. Er muss jetzt bei dem armen Türhüter schlafen.
Ja, Cealio. Ja, in irgendeinem Schuppen. Wenigstens darf er noch unter einem Dach schlafen. Weil auch langsam wird es auch in Kwanitupul etwas kälter. Tiamak macht sich auch Gedanken über das Unwetter und hat das Gefühl, dass er hatte ja schon die ganze Zeit auf dem Weg nach Kwanitupul das Gefühl gehabt, dass irgendwo so ein Unwetter droht und schneit's. Und das ist hier ja dann doch eher ungewöhnlich. So mein erster Gedanke war, dann kann es ja auch nicht mehr so allzu lange dauern, bis auf Klavis Glocke irgendwo Raureif liegt.
Wenn Raureif Klavis Glocke deckt und Schatten auf der Straße geht, das Brunnenwasser schwarz sich fleckt, drei Schwerter müssen dann zurück. Darauf spielst du an, ne?
Mhm.
Genau. Wenn Bucken kriechen aus der Gruft, der Hune steigt vom Berg herab. Wenn Albtraum raubt dem Schlaf die Luft, drei Schwerter müssen dann zurück. Also im Kwanitupul, wenn du dir so unsere Karten mal beguckst, die wir ja nun wie immer schön im Vorsatz und im hinteren Satz zu sehen haben, dann ist Kwanitupul tatsächlich noch südlicher als Naban.
Deswegen.
Woraus sich also von mir, aus meiner Seite, definitiv schließen lässt, also dann ist es in Naban jetzt auch kalt. Sehr kalt.
Ja, und dass die Hunen aus den Bergen kommen und dass die Bucken aus ihren Gräbern steigen, das haben wir ja auch schon gehabt.
Ja. Yep.
Brauchen wir eigentlich noch das Brunnenwasser, das sich schwarz fleckt, oder?
Ja. Gucken wir mal. Kommt ja vielleicht auch nochmal, ne?
Bei den schwarzen Schatten würden mir nämlich die Nornen einfallen.
Ja. Da gibt es halt eine Menge Interpretationsspielraum, nennen wir es mal so, ne? Und so, jetzt mache ich mir hier jetzt auch mal einen Haken dran, damit ich das dann im gegebenenfalls auch wiederfinde. So, also, Schnee in Kwanitupul.
Ja, mitten im Sommer. Außerdem noch.
Ja, Anitul, ne?
Mhm. So. Und Tiaga.
Pi mal Auge.
Mhm. Tiaga, genau. Anitul, irgend sowas, ja. Also auf Sommer, auf jeden Fall. Ja, Schnee an sich wäre schon, glaube ich, da schon ungewöhnlich, aber im Sommer erst recht. Und mit dem Schneefall verlassen wir auch gleich wieder Tiamat. Also wir wissen, es geht ihm wenigstens besser. Es ist ja doch schon einige Kapitel her, dass wir uns von ihm verabschiedet haben. Und das war der letzte Stand, war ja, wo er vorher umgefallen ist.
Es steht ja auch tatsächlich da, dass diese zwei Goldimperatoren in den 2 Wochen eigentlich nicht aufgebraucht sein könnten. Woraus sich dann ja rückblickend schließen lässt, dass er jetzt schon so ungefähr 14 Tage da in Kwanitupul bei Karystra in Pelippas Schüssel verweilt, rumsitzt, sich befindet, wie auch immer man das jetzt titulieren möchte, dahin vegetiert, gesund geworden ist, rekonvaleszent ist oder
also halb
was
gesund.
Auch immer.
Ja.
Ja.
Dafür springen wir wieder zurück zu einer todunglücklichen Miriamel. Ja, wie war das mal, wenn man weiß erst, was man hat, wenn es weg ist, ne? Jetzt ist sie nämlich todunglücklich, weil Kadrach weg ist. So ihre letzte Verbindung zur Vergangenheit und ja.
Ja, und sie meint dann ja auch so der Letzte, der noch weiß, wer sie eigentlich ist und was sie mit ihm gemacht hat. Und sie ist ja dann damals mit ihm aus Naglimund aufgebrochen. Das muss man sich auch mal überlegen. Das ist ja jetzt auch schon fast ein ganzes Buch her, ne? Also, ne?
Ja, ich glaube sogar mehr, hätte ich jetzt gesagt. Ja, jetzt ist sie auf einmal todunglücklich. Und versinkt in Selbstmitleid. Und man dachte, ja, passt ja eigentlich hervorragend zu Simon, weil der ist ja auch immer derjenige, der dann immer gleich sehr am Mann anfängt. Aber ja, ist schon eine scheiß Situation.
Ich finde Miriamel aber hier schon echt extrem.
Ja.
Ich finde sie schon echt anstrengend.
Ja. Wie gesagt.
Die hat auch später wieder ihre lichten Momente, aber im Moment ist sie einfach, ja. Also ich kann Anna verstehen. Die schrieb dann heute Morgen, glaube ich, sie hätte mit diesem Kapitel angefangen. Und das Erste, was sie gelesen hätte, wäre Miriamel. Und dann war die Stimmung schon so, ja, passiert, ne? Nun ja, also, so.
Ja, aber wie gesagt, nachdem Gan Itai sie ja gewarnt hat, dass sie in Gefahr schwebt, habe ich in dem Moment noch die Befürchtung gehabt, dass Kadrach nicht freiwillig verschwunden ist. Aber, ja, muss mich ja dann doch eines anderen...
Da würde aber der Mantel gegen sprechen,
ja.
Ne?
Ist ja ein Aufgefallen.
Also, ja, gut.
Aber der sehr besorgte Aspides tröstet sie natürlich. Und also die beiden landen im Bett, oder? Nee, nein.
Ja, natürlich. Fällt mir nichts so ein. Ich meine, ne, er nutzt das redlich aus.
Hast du ihm ganz gut den Kram, ne?
Ja, ich sag mal, jemand, der da aus Versehen zufällig noch Kleider von seiner, in Anführungszeichen, Schwester rumliegen hat, der ist bestimmt kein Freund von Traurigkeit. Von dessen wegen passt ihm das sicherlich sehr gut in den Kram, dass Miriamel da jetzt ein bisschen tröstebedürftig ist. Andererseits lässt sie es auch passieren, ne? Also sie wehrt sich nicht, nein. Und ich finde nach wie vor, dass das ein bisschen resignieren ist. Weil sie sich auch tatsächlich darüber im Klaren ist, dass Aspides sie in keinster Weise liebt. Er mag sie vielleicht, aber das war dann auch schon alles.
Ja, keine Ahnung, aber vielleicht, ja, ist es Resignation, dass sie sich denkt, naja, als Prinzessin kann sie wahrscheinlich eh nicht mehr erwarten, auch von irgendeinem zukünftigen Ehemann. Also von Fengbald wäre das ja sogar noch, wäre mögen ja schon zu viel gesagt. Also für den wäre sie einfach nur Mittel zum Zweck.
Ja, aber sie ist doch für Aspides hier nichts anderes.
Ja, aber das
also Mittel zum Zweck in dem Sinne, Mittel zum Zweck, ich habe das Mädel jetzt im Bett und fertig.
Das scheint sie ja nicht so ganz begriffen zu haben. Da ist sie, also ist sie, wie gesagt, in dem Kapitel ist sie sehr anstrengend.
Ja. Andererseits ist sie 16, ne? So, ja.
Gibt solche und solche, aber gut.
Ja.
Ja. Wie gesagt, machen wir weiter. Ich will Miriam hinter mich bringen hier. Frühstück, glaube ich, ist es, oder bei irgendeinem Essen kommen die Soldaten und bringen jemanden, den sie gefunden haben, und zwar Hacke dicht. Also Kadrach ist dann doch wieder aufgetaucht. Anscheinend ist er dann doch freiwillig gegangen. Und ich verstehe immer noch nicht, warum. Also ich dachte schon, dass Kadrach über dieses, ja, ich sauf mich jetzt einfach sinnlos hinweg wäre. Aber nee, offensichtlich nicht. Murmelt da, glaube ich, noch irgendwas von Sturm und Gefahr?
Ja, genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Du warst nur schneller, ich habe die Stelle nicht so schnell gefunden, auf die ich hinaus wollte. Sturm holt uns ein, Gefahr.
Ja, der Sturm, der sowieso schon die ganze Zeit über den Landen liegt, oder vielleicht gleich der Sturmkönig?
Ich glaube tatsächlich, Kadrach meint den Sturmkönig, während Aspides und Miriamel ihn da irgendwie missverstehen und von diesem normalen Sturm sprechen. Und Aspides macht da jetzt einen sehr eleganten Move. Also so nach dem Motto, das geht ja wohl nicht, dass dieser Lehnsmann dir nicht gehorcht und dass der dir einfach wegläuft und das muss bestraft werden. Und deswegen kann der auch nicht mehr bei dir in der Kabine schlafen und deswegen muss ich den jetzt einsperren, den Kadrach.
Ja, sehr praktisch. Jetzt hat er erst recht noch immer noch freien Zugang zu ihr.
Ja, genau so. Also deswegen ist es für Aspides Sicht ein sehr cleverer Move. Miriamel findet es nicht so gelungen.
Ja, da begehrt sie dann tatsächlich mal auf und dann kann Aspides aber auch mal anders und sagen, nö, du bleibst aber auch hier und du gehst jetzt auch mal auf dein Zimmer. Basta. Also, ja, schaut's mal nicht so gut aus wie die Dame. Sie will ja, glaube ich, sogar das Schiff verlassen, aber nee, jetzt darf sie nicht mehr. Und da stellt sich mir die Frage, weiß Aspides vielleicht doch mehr, als er zugibt über Miriamel? Vielleicht weiß ja gern Itai auch von ihm den Namen.
Ja, auch das ist eine Möglichkeit. Ja.
Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Kein Kommentar, genau.
Ja, aber was soll ich denn machen, ne? Ich meine, ja, ich weiß es, aber ich muss da ja auch nicht jedes Mal drauf rumreiten, oder?
Schön, alles gut.
Ja, okay, gut. So, noch irgendwas zu unseren gemalten Augen?
Nö.
Weil das ist ja dann das Ende des Kapitels.
Also ich kann das nur auf diese Osiris-Puppe beziehen. Was anderes hatte ich da auch nicht gefunden.
Warte mal gerade. Nee, ich habe jetzt nur gerade gedacht, kennst du das, dass diese Boote, ich war jetzt bei Sinetris und seinem Boot, dass diese Boote vorne so aufgemalte Augen haben? Ich habe gedacht, vielleicht ist das noch irgendwo erwähnt, aber
ich hätte es mir auch noch vorstellen können, irgendwo bei Tiamat, weil der ja auch in so einer Art Bootshütte untergekommen ist. Da sind ja auch zwei umgedrehte Boote, aber da ist so dunkel, da sieht er auch nichts.
Gut, dann kommen wir zu Kapitel 27, der schwarze Schlitten.
Da sind wir bei drei, die wir auch schon lange nicht mehr hatten. Bei Sludig, Binabik und Kantaka.
Die hatten wir kürzlich gerade erst, aber davor ganz, ganz lange nicht. Wir hatten schon mal so ein kurzes Schlaglicht zwischendurch, wo sie da sich dem Allehorte näherten. Aber jetzt sind wir da, es strömt in Regen. Es regnet in Strömen.
Überraschung, in Ostenart ist das Wetter schlecht. Das hatten wir ja schon überhaupt nicht. Immerhin schneit es nicht.
Ja, und wir sind ja nördlicher als Kwanitupul. Das müssen wir nun auch mal. Ja, okay.
Ja, und ich hatte den Eindruck, sie sind recht gehetzt. Das könnte aber auch daran liegen, dass die Riesen hinter ihnen her sind. Und fand ich
das überraschend. Das ist, glaube ich, eher der Grund.
Ich fand es ein bisschen überraschend, weil so nach und nach hatte ich den Eindruck, dass sie ja schon ziemlich weit in dem Alderhorte sind und dann hat es mich dann doch überrascht, dass die Riesen immer noch hinter ihnen her sind. Also denen ist das wohl egal, die trauen sich in den Wald rein.
Es war ja auch nur eine Vermutung von Binabik, weil das ja mit den Bucken so ist, dass die in den Wald nicht reingehen. Wobei ich mir dann auch überlegt habe, dass es bei den Bucken ja auch daran liegen kann, dass sie durch die Wurzeln, die Bäume haben, mit dem Buddeln unten drunter her ein bisschen Schwierigkeiten haben. Vielleicht liegt es auch da dran. Keine Ahnung. Jedenfalls sind wir auf der Flucht.
Mein Kopf macht schon wieder Bilder. Ich stelle mir gerade so einen kleinen Bucken vor, der sich durch die Erde gräbt und dann mit dem Kopf an gegen irgendeine Wurzel knallt. Die Bäume oben sind besser sichtbar für die Riesen, ja.
Siehste, so, ne? Aber jedenfalls sind die drei, also Sludig, Binabik, Kantaka und die Pferde, sind mehrere, doch sehr in Eile. Mhm. Ist das richtige Wort, glaube ich? Ich habe heute Wortfindungsschwierigkeiten, Entschuldigung.
Das ist gut.
Es strömt im Regen, ja.
Das sagst du derjenige, die in Nord- und Südpol verwechselt. Also ich bitte dich.
Das finde ich aber tatsächlich, naja, wenn ich nicht so ein großer Pinguin-Fan wäre und diese blöde Fangfrage, wie viele Pinguine ein Eisbär täglich frisst, nicht schon seit 1000 Jahren existieren würde. So, wäre mir das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Ist auch egal. Zurück hier zu unserem, ne? Die fliehen immer noch in Richtung von unserem Abschiedsstein und haben ein Rudel Riesen im Genick.
Ja, sie haben auf jeden Fall nicht viele Möglichkeiten, irgendwelche Pausen zu machen. Finden sich in irgendwelchen Ruinen wieder, wo ich mir denke, oh, Ruinen, sind das etwa die Ruinen von Enki-e Shaozai? Sind es anscheinend tatsächlich.
Ja, wobei also, wir ja immer schon gehört hatten, dass Enki-e Shaozai am Rand des Alle-Horte da in der Nähe des Abschiedssteins liegt. Also wir sind schon sehr nah an unserem Ziel dran. Hm?
Also das heißt ja wirklich, dass sie in der Zwischenzeit den kompletten Wald durchquert haben müssen. Und tatsächlich kommen sie ja dann auch an den Waldrand und sehen den Sesuadra. Wir haben nur ein kleines Problem. Seitdem wir das letzte Mal an der Stelle waren mit Josua und seinen Gefährten quasi, muss der ein oder andere Regenfall runtergekommen sein. Das komplette Tal steht nicht unter Wasser. Also so wie zum Thema, es regnet in Strömen.
Und wenn du dich daran erinnern magst, Gadrinset liegt an der Mündung vom Steflot in den Ymstrecker. Da ist einiges an Wasser auch grundsätzlich erstmal schon mal da. Und dieser Abschiedsstein, ja, der ragt da so ein bisschen in die Höhe. Und ja, also ich persönlich habe da auch so ein bisschen Herr der Ringe-Vibes, wie die da... wie die Ents da die ganzen Dämme einreißen, nur umgekehrt. Also ja, dieses Wasser wird noch seine Rolle zu spielen haben. Das kriegen wir dann in der Nonnenkönigin. Mhm. Aber jetzt haben wir ein Problem. Wir haben nämlich Binabik, Sludik, Kantaka, unser Schwertchen Dorn und so ein paar Packpferde. Der Sesuadra ist in Sichtweite, aber da ist erstmal ganz schön viel Wasser dazwischen und von hinten kommen die Riesen angedonnert.
Verdammt. Also müssen sie sich irgendwie auf die Schnelle ein Floß bauen oder irgendwas in der Richtung, dass wenigstens die drei hier wegkommen. Weil, ja, machen sie ja dann auch. Pferde werden freigelassen. Aber
die Sludik und Biene kriegen sich fast richtig in die Köppe, ne?
Ja, gut, das tun die zwei eigentlich öfters. Wäre jetzt auch nichts Ungewöhnliches.
Gut. Na gut. Okay. Gut. Du hast ja recht. Ja. Schlussendlich reicht die Zeit auch nicht dafür aus, ein großes Floß zu bauen, sondern eigentlich nur ein kleines. Binabik ist da sehr enttäuscht drüber, so nach dem Motto, so kommen wir nie alle darüber. Und Sludik sagt ihm dann aber, du Troll, pass mal auf, es reicht ja eigentlich, wenn einer von uns auf dem Floß sein kann und die anderen schwimmen. Also die anderen, wir reden hier immer von dreien, weil Kantaka natürlich auch mit darüber muss.
Tatsächlich finde ich es aber sehr süß von Sludik, dass er das überhaupt nicht in Frage stellt, dass Kantaka da mit dabei ist. Weil er hätte ja auch sagen können, ist ein Tier, ist ein Wolf, interessiert mich nicht. Die wird schon genauso wie die Pferde schauen können, wo sie bleibt. Sondern es steht überhaupt nicht in Frage, dass sie mit muss.
Okay. Da ich persönlich bei sowas nach dem Motto Tiere sind Familienmitglieder handel, war das für mich überhaupt nichts Besonderes, sondern völlig normal. Aber du hast recht, es wird sicherlich Menschen geben, für die das nicht normal ist.
Definitiv. Ja, und die Pferde haben sie ja auch einfach weggeschickt. Und ich meine, da ist Heimfinderin mit dabei, die müssen sie ja dann auch wegschicken. Das ist ja Simons Pferd. Die haben sie ja quasi auch weggelassen.
Das weißt du noch, dass Heimfinderin dabei ist.
Ja, muss ja. An der hing ja Dawn.
Ja, ja. Mhm. Okay. Nein, das ist Heimfinderin. Okay. Also ich hatte das Pferd beim ersten Mal lesen hatte ich dieses Pferd an der Stelle schon völlig vergessen Und sie taucht nachher wieder auf und ich war da wie so nach dem Motto, wo kommt das Pferd jetzt her? aber ja, so, ne?
Ja, gut. Die haben wir jetzt gerade eben mit freigelassen, weil sie lassen ja alle Pferde
richtig
dabei, frei.
Ja, ja.
Also deswegen ist es aber überhaupt kein Thema, dass Kantaka mit muss. Also das sieht Sludig als selbstverständlich an.
Ja, und unsere drei machen sich dann auf. Also Ted beschreibt das dann in epischer Breite, wie da die einzelnen Bäume abgehackt werden, wie Bina Big mit dem Seil da hantiert, das zusammenbindet, wie an so einem Bachlauf da Totholz angeschwemmt worden ist, was er dann auch dazu nimmt. Und wie die drei sich dann auf den Weg machen und wie Kantaka sich auch ein bisschen blöd anstellt und da über Sludig drüber weg aufs Floß klettert und auch erst nicht so ganz versteht, dass sie sich da abwechseln auf dem Floß. Aber ja, sind dann halt auf dem Weg über diesen und neu entstandenen künstlichen, wie auch immer, See hin zum Abschiedsstein.
Und genau das meine ich eben, weil ja Kantaka ja Sludig sogar noch fast unter Wasser drückt. Und Bina Big sich dann Sorgen um Sludig macht und Sludig sagt so, ja, ist da so quasi halb am Absaufen und sagt noch so, lass sie, nimm die Hände und paddle. Also da hat er wieder so ein bisschen Pluspunkte gemacht. Sludig ist ja auch immer so eine...
Ach, Sludig ist...
Ja, manchmal ist er ein bisschen nervig, aber ich glaube, im Grunde seines Herzens ist er ganz okay.
Ich habe bei der kürzlichen Aktion bei Audible, die über Ostern ziemlich viele Hörbücher ziemlich günstig angeboten haben, die Hörbücher vom letzten König gehört. Und da kam Sludig gerade auch mal wieder vor. Und da habe ich auch gedacht, guck, jetzt, ich erzähle jetzt nicht, in welchem Zusammenhang. Es kann ja auch, also ne, ob der da noch lebt oder ob sie sich da über einen toten Sludig unterhalten haben. Aber er kam da jedenfalls gerade vor. Und da musste ich dann halt dran denken, dass ich jetzt eigentlich 30 Jahre zuvor mit Sludig gerade zum Cesuadra unterwegs bin. Das war auch sehr niedlich. Ja, es ist mal, ich bin mal wieder so mitten in diesem, ich verwirre mich selbst, indem ich Osten Art in unterschiedlichen Zeitebenen lese. Aber ja, ich kann halt nicht ohne und ich finde die Hörbücher auch sehr schön. Ist nur, wenn man die zum regulären Preis kauft, sind die immer noch echt ganz schön teuer, weil der letzte König von Osten Art ist ja in 4 Originalbänden erschienen, die im Deutschen dann auf 8 Bände aufgeteilt worden sind. Und 8 Bände selbst im Audible-Abo sind fast 80 Euro. Und das ist halt schon echt eine Menge Kohle, finde ich. Hab's jetzt in dem Angebot für deutlich weniger gekauft. Also für die Hälfte habe ich es gekriegt. Da habe ich es dann gedacht, ja komm, dann hole ich sie mir doch mal. Weil der Andreas Fröhlich auch einfach wunderschön liest. Ich finde es einfach toll. Und damit ich natürlich auch schon mal für den letzten König üben kann, damit ich dann auch genug weiß, damit ich dann immer noch sagen kann, ja, das kriegen wir später. Aber da habe ich ja noch ein paar Jährchen Zeit. Du hast dir übrigens auch einen brennenden Mann gekauft.
Ja. Es war wirklich Zufall. Ich habe am nächsten Tag einfach mal bei eBay geguckt, habe ein Angebot von Medimops gesehen und bin dann über Medimops und habe mir dieses Buch bestellt. Jetzt sehr glücklich.
Das ist sehr schön, weil es wird dann tatsächlich nach den dem Grünengelturm, also der letzten Staffel, wird es dann halt eine sehr kurze Staffel über den brennenden Mann geben. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Weil das auch so ein, also ich glaube schon, dass das ein wichtiges Puzzlestückchen ist. Und es ist natürlich auch schön im Sinne von, wir unterhalten uns da auch so in der Reihenfolge drüber, wie die Bücher halt auch entstanden sind. Weil der brennende Mann war halt dann das Nächste, was nach Memory, Sorrow and Thorn gekommen ist. Aber ich lenke schon wieder völlig vom Thema ab, ne? Ich merke das wohl.
Ich lasse dich jetzt einfach mal reden. Also kommen wir zurück zu Sludig.
Kommen wir zurück. Ja, gibt es da noch Riesen, zu sagen?
Ja, die Riesen schmeißen ihnen noch irgendwas hinterher, treffen aber glücklicherweise.
Ach ja, stimmt. Oh, Entschuldigung. Mhm.
Ja, aber sie entkommen.
Die machen noch Baumstamm-Waldwurf.
Ja, genau.
Das ist dann die Riesenolympiade. Pferde jagen, Baumstamm-Waldwurf und Hindernislauf im Aldehorte oder so, keine Ahnung. Ja, ihr könnt das jetzt wieder nicht sehen, aber Sabrina kippt gerade vor Lachen fast vom Sofa. Ich weiß gar nicht warum.
Riesenolympiade, ist klar.
Ja, heute Morgen war Paris-Marathon. Ich bin gerade so im Leichtathletik-Thema drin.
Nein, okay. Aber ob so ein Baum so leicht ist.
Ja, aber wieso ein Riese ist ja auch entsprechend groß.
Gut, verlassen wir lieber die drei. Zu Eolia.
Ja, besser ist das.
Zu unserem kleinen Schnittchen, der auch wieder unterwegs ist. Mittlerweile sind die Leute aber, glaube ich, er ist mittlerweile in seiner Grafschaft.
Ja. Matt Mullach.
Die, Ja, aber die sind, da sind die Leute schon nicht mehr so gastfreundlich, weil denen geht selber schlecht. Also sie lassen dann ungern irgendwelche Fremden herein, schon auch, egal, ob es jetzt dann vielleicht der Lehnsherr ist oder nicht.
Ja, und wenn du den nicht vorher mal irgendwann gesehen hast, dann kannst du das ja auch nicht wissen. Ich meine, da könnte ja eigentlich jeder vor der Tür stehen und sagen, hey, ich bin dein Graf. Ich bin Eolair von Netmullach. Ich meine, mir wird das wahrscheinlich keiner abnehmen. Ich bin eine Frau. Aber da gab es halt kein Telefon, kein Fernsehen, kein Internet, kein Radio.
Noch dazu erwartest du wahrscheinlich von dem Grafen nicht unbedingt, dass er alleine reist, sondern vielleicht seine Gefolgschaft mit dabei hat.
Ja, ja, ja. Und Eolair tatsächlich ist auch er ist halt alleine unterwegs. Und auch der befindet sich so in der einen oder anderen Gedankenkarussellschleife. Das Erste, was er sich wohl so denkt, also er wird sich irgendwann darüber im Klaren, wenn Joso noch lebt, dann muss hier was passieren, denn Eolair glaubt nicht an so viele Zufälle. Also, dass dieses Wetter so komisch ist. Ich weiß gar nicht, ob sich die Nachricht von der sankelanischen Edonitis schon bis nach Hernestie rumgesprochen hat, aber dass die Nornen durch den Norden marschieren und ihr Unwesen treiben, dass Gali Hernestiri angegriffen hat, dass Pryrates und Elias, also ihm kommt das langsam alles ein bisschen zu viel der Zufälle vor.
Ja, also ich glaube, er ist sich auch ziemlich sicher, dass dieses Wetter
nicht ungewöhnlich ist.
Ja, ja. Sondern dass da irgendwo irgendwelche Mächte dahinter stecken.
Ja, bei uns nennt man das ja Klimawandel, den es ja angeblich nicht gibt. Mhm.
Er denkt auch, hat auch viel Zeit, um über Maegwin nachzudenken. Mhm. Der immer große Zuneigung quasi entgegengebracht hat. Und ihm geht anscheinend ein ganzer Kronleuchter auf, ne? Also,
ja.
Er stellt jetzt dann selber fest, naja, vielleicht hat sie sich immer so benommen, weil sie ja selber was für ihn empfindet. Und man dachte, das hast du aber ein bisschen lang gebraucht dafür.
Andererseits hätte es ja auch einfach geholfen, wenn die beiden mal miteinander geredet hätten, ne? Also, typischer Fall von Miscommunication, oder? Aber das ist ja bei ganz vielen Sachen so, wo man dann denkt, boah, Leute, redet doch einfach mal miteinander und geht nicht davon aus, dass ihr genau wisst, was der andere denkt oder meint, bevor ihr ihn nicht gefragt habt.
Ich finde es ja süß, weil Maegwin ja von sich so diesen Eindruck hat, dass er halt groß und grob schlächtig ist und Eolair sieht eigentlich von ihr eine Frau voller Anmut. Also ist quasi das genaue Gegenteil. Aber nun gut.
Maegwin entspricht wahrscheinlich nicht unbedingt so dem Schönheitsideal der Hernestiri. Ja. Mal abgesehen davon ist da natürlich auch so ein gewisser Standesunterschied vorhanden.
Naja, aber ich meine, sie ist... wer denn sonst? Also ich meine, immerhin ist er ein Graf.
Ja.
Ist jetzt besser als
Ein Küchenjunge, ne?
Genau. Besser als die Kombination Prinzessin-Küchenjunge, der ja sowieso kein Küchenjunge ist. Ich bleib dabei, so. Ich muss das hin und wieder mal erwähnen. Ja,
ich glaube, wir sollten einfach, oder ich sollte in der nächsten Staffel echt mal anfangen, deine ganzen Theorien und so auch mal aufzuschreiben, damit wir das mal richtig nachhalten können, weil dann hilft mir doch mal dran zu denken, dass ich das auch mache und nicht nur davon rede.
Ja, ich wollte selber aufschreiben, ich bin auch nicht weit gekommen.
Ja gut, okay, dann bin ich ja beruhigt. Ja, Eolair zieht weiter nach Osten, macht sich da seine Gedanken, reist meistens nachts, weil es ist eh keiner unterwegs und irgendwie ist ihm das dann nachts geheuer. Wie hat er das begründet? Irgendwo steht doch, er hat sich dann anschließend drauf verlegt, nur noch nachts zu reiten, weil...
Ja, weil in der Dunkelheit kaum ein Mensch unterwegs ist. In der Dunkelheit war kaum ein Mensch unterwegs, darum reiste Eolair meist in den Nachtstunden.
Ja gut, ich dachte, das wäre irgendwie noch mit irgendwas anderem zu tun gehabt. Aber okay, gut. Ja. Kommt an Axamrand vorbei, sinniert da ein bisschen über Prinz Sinnach und die Hernestiri, die da gegen Fingil Blutfaust angetreten sind. Wer es nochmal nachhören möchte, die Schlacht von Axamrand, kommt in einer von Morgenes Geschichtsstunden ganz am Anfang vom Drachenbeinthron vor. Ist übrigens dann auch, glaube ich, Sinnach ist dann auch der Hernestiri-Prinz, dem die Sithi damals noch zu Hilfe gekommen sind, ne?
Jetzt kriegst du die falsche.
Ja, ich meine jedenfalls.
Aber wie war das? Die Hernestiri erinnern sich mehr als andere.
Ja.
Der quert auf jeden Fall auch noch komplett Utanjat und kommt schließlich am Sisterborg an. Also muss er ja schon quasi am Erkester und im Hochhorst etwas vorbei sein, weil es ja so am Rand des Aldehorte ist. Und der Sisterborg, den findet er, glaube ich, auch etwas unheimlich. Und auch dieses Mal scheint irgendwas auf dem Gipfel des Berges zu flackern.
Das ist schon ein bisschen ein unheimliches, eine unheimliche Gegend, ne? Da brennen auch wieder Lichter und Eolair versucht da auch möglichst großen Bogen drum zu schlagen, ist sich aber auch darüber im Klaren, dass das schwierig ist, weil er muss irgendwie zwischen Erkester, dem Thistabock und dem Aldehorte durch. Entscheidet sich dann aber wirklich dafür, so im Schatten der Bäume vom Aldehorte möglichst weit weg von allem sich da durchzuschlagen, sag ich jetzt mal.
Schien ja auch eine gute Idee zu sein, weil... Ja. Er sieht dann ja dann doch noch was.
Ja, nämlich den berühmten schwarzen Schlitten, der ja diesem Kapitel jetzt seinen Namen gibt, ne?
Beziehungsweise er spürt es, glaube ich, fast mehr, als dass er es erst sieht. Ja, und dieser Schlitten erinnert mich an die Zeit, wo wir noch auf dem Hochhorst waren mit Simon und dann die Gerüchte von diesem schwarzen Wagen immer die Runde gemacht haben. Nur, dass es halt jetzt kein Wagen mehr ist, sondern ein Schlitten, der irgendwie von, ich glaube, 9 weißen Ziegen gezogen wird.
Mhm.
Und da sind wieder irgendwelche Wesen drauf, ja, das mit skelettweißen Gesichtern und in denen schwarze Löcher brannten, die vielleicht Augen waren. Also da denke ich mal wieder an die rote Hand noch am ehesten.
Ja, oder an die Nornen, ne? Also generell erstmal an Nornen, weil die rote Hand, ja, da heißt ja rote Hand, weil das ja die mit den roten Augen sind, ne?
Naja, in denen, ja, schwarze Löcher, aber brannten, weil brennen, bin ich auch eher mit.
Okay, voll. Aber gut. Ja, aber jedenfalls, wir sind uns darüber einig, es ist jedenfalls nichts Wohlgesonnenes. So.
Nee. Einverstanden? Mhm. Ja, und Eolair fühlt sich dann auch darin bestätigt, dass seine schlimmsten Befürchtungen wohl eher berechtigt sind. Dazu noch irgendwas?
Nö.
Weil dann lassen wir Eolair auch wieder weiterreiten und begeben uns zu Ingen Jäger.
Hast du gelesen? Also ja, wir haben ja in der letzten Episode drüber gesprochen, wen oder was jagt jetzt unser guter Ingen Jäger?
So richtig kriegen wir es immer noch nicht raus, oder? Weil wir dafür, er ist der Einzige, der die Witterung hat.
Ja, und ich wollte eigentlich auf Leonie zu sprechen kommen. Die, hast du es gelesen auf dem Discord?
Ja, dass sie meint, dass es vielleicht Amarasu sein könnte, die Ingen Jäger jagt. Mit dem Umweg also vielleicht über...
über Simon, ja. Mhm. Okay.
Ja, würde mit diesem... Weil, ja, immer, stimmt schon. Sie hat ja auch diesen Dolch da noch mit in Verbindung gebracht, weil es ja auch der mehrfach erwähnt worden ist. Vielleicht kann man Amarasu nicht mit einfachen Waffen umbringen, sondern braucht dann schon eher spezielle Dolche oder irgendwas in der Richtung.
Ja, und also ich finde, es ist tatsächlich erst schon mal eine riesengroße Schwierigkeit, überhaupt nach Jaoetinukai zu kommen, weil du erinnerst dich ja daran, dass wir in der letzten Episode uns darüber unterhalten haben, wie Simon ziemlich verzweifelt versucht hat, aus diesem Jaoetinukai rauszukommen. Und ich glaube, auch rein ist, wenn du nicht an der Hand einer singenden Sithi da durch die Gegend läufst, ist es, glaube ich, auch nicht so ganz einfach. Und ja, wir treffen hier jetzt nochmal Ingen Jäger, der mit seinem Leithund, sag ich jetzt mal, mit Nikua, da das Rudel zusammenruft. Ist es auch nur ein relativ kurzer Absatz, es sind irgendwie 2 Seiten oder so, aber ich fand dann, ne, er setzt sich den Helm auf den Kopf, der hat ja diesen Jagdhund-Helm, falls du dich erinnerst. Und dann sagt er dann auch noch, wir bringen den Feinden der Königin den Tod.
Mhm.
Es ist jetzt natürlich wieder eine Frage, wie definieren wir Feinde? Und wen betrachtet Utuku jetzt als ihre Feinde? Aber ich sag mal so, das lässt jedenfalls nichts Gutes ahnen.
Ja, aber es würde schon passen. Also,
jetzt.
Dass er wirklich auf Amarasu angesetzt wird, das macht für mich mehr Sinn als ein Kirchenjunge, der zwar schon irgendwelche Gespräche zwischen Utuku und Amarasu belauscht hat, aber den sie ja, glaube ich, trotzdem nicht so für eine Gefahr hält in dem Sinne. Zumindest nicht, solange er nicht Dorn hat.
Und du erinnerst dich an den Satz, den Amarasu gesagt hat, als wir sie verlassen haben. Es ist möglich, dass wir mit dem Brunnengraben anfangen, während das Haus schon brennt. Also Amarasu hat ja jetzt anscheinend irgendeine Ahnung, was vor sich geht. Diese Ahnung oder dieses Wissen hat sie ja daraus gewonnen, was Simon ihr nicht erzählt hat, aber was Simon erlebt hat, was sie ihm ja quasi aus dem Kopf gefischt hat, auf welche Weise auch immer das jetzt nun gewesen sein mag. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn jemand durchschauen kann, was Utuku und Ineluki da vorhaben, ist Amarasu sicherlich eine der erfolgsversprechendsten Kandidaten. Und es scheint ja auch so zu sein, dass Amarasu jetzt wirklich ahnt, was los ist und dass sie auch Angst davor hat. Das sagt sie ja selber auch. Und dann macht es natürlich sehr viel Sinn, hinzugehen und zu sagen, wir müssen Amarasu jetzt aus dem Weg räumen, bevor die nämlich anfängt zu erzählen, was wir jetzt hier, oder halt auch das erzählt und dann versucht, das zu vereiteln, was wir vorhaben. Sinn würde das machen.
Ja, klingt logisch.
Gucken wir mal, wohin das so führt. Weil es sind jetzt hier halt wirklich nur zwei Seiten. Ingen Jäger, sein Hund, der Hund jault eine Runde rum, dann kommt die ganze Meute angelaufen.
Angesetzt, ja.
Und dann
geht's weiter.
Gehen die weiter, fahren weiter, wie sagt man bei so einer Hundemeute, laufen weiter. Und dann sind wir ja schon wieder weg, weil dann treffen wir Iskrim nur wieder. Halleluja.
Mit Sinetris. Der sich sichtlich unwohl fühlt, weil ich meine, wir sind auf einem Boot, mitten auf dem Wasser.
Iskrim nur.
Ja, ja.
Iskrim nur fühlt sich sichtlich unwohl, ja. Sinetris nicht. Aber Iskrim nur fühlt sich aus mehreren Gründen nicht so besonders gelungen gut, weil es liegt auch daran, dass Iskrim nur wohl, glaube ich, nicht besonders viel geschlafen hat die letzte Zeit, weil immer, wenn die beiden an Land gegangen sind, musste Iskrim nur so mit einem halben Auge aufpassen, dass Sinetris sich nicht aus dem Staub macht.
Was auch dafür sprechen würde, dass Sinetris sich nicht wirklich wohlfühlt.
Ja, genau. Und demzufolge sind die also beide ein bisschen knatschig. Und ja, sagen wir mal so, sind im Moment nicht so die allerbesten Freunde.
Immerhin hat es jetzt Iskrim nur schon eine Woche auf dem Boot ausgehalten und sie haben nur noch eine halbe Tagesreise bis Kanitopul. Sinetris will nochmal eine Pause machen. Da sagt Iskrim nur, nee, jetzt nicht mehr, jetzt... wollen wir jetzt einfach mal hier irgendwo ankommen?
Iskrim nur hat auch die Nase voll von dem ewigen Gejammer von Sinetris. Ne? Das muss man ja auch mal, wie gesagt. Was allerdings auch vielleicht daran liegen kann, dass unser lieber Herzog von Elvritzhalla einen sehr kurzen Geduldsfaden hat.
Wir erfahren jetzt aber an der Stelle auch, wie das Iskrim nur gerade noch rechtzeitig aus der sankelanischen Edonitis entkommen ist, bevor die Tore geschlossen worden ist. Weil das, bis er hier vor Sinetris Tür aufgetaucht ist, wussten wir auch nicht, was mit ihm passiert ist.
Doch, doch, wir hatten ihn. Nee, stimmt.
Nee, nein,
hatten wir nicht. Ja, ja, nein, nein, du hast recht. Ich war jetzt gerade in Abingat, aber das war ja davor. Abingat war vor Nabban. Alles gut, du hast recht. Ja.
Immerhin kommen sie jetzt gegen Mitternacht endlich mal in Kanitopul an. Sinetris kennt zwar Pelipas Schüssel nicht, bringt ihn aber zu irgendeiner anderen Herberge, wo Iskrim nur sich erstmal ausschlafen kann und wo die beiden sich trennen. Ich glaube, sie sind wahrscheinlich beide erleichtert.
Bezahlt noch zähneknirschend die Hälfte seines versprochenen Lohns. Will sich da nicht nachsagen lassen, dass er sich nicht an seine Vereinbarung gehalten hat, weil Sinetris... es war ja so mit das Druckmittel gegen Sinetris, so nach dem Motto, wenn du noch die Hälfte deines Lohns zu erwarten hast, rennst du mir vielleicht nicht weg. Das hat nicht so ganz funktioniert. Iskrim nur musste halt trotzdem aufpassen, dass Sinetris sich nicht aus dem Staub macht. Aber ja, und genau, Iskrim nur sagt, so jetzt erstmal ausschlafen, weil der war jetzt echt durch. Ne? Überleg mal, boah, das stelle ich mir auch mega anstrengend vor. Ja, nun ja, so.
Schlafmangel ist eine Foltermethode, ne? Ja, die Feuertänzer haben es auf jeden Fall auch bis Kanitopul geschafft. Die machen sich auch dort breit und verkünden das Lob ihres dunklen Herrn, des Sturmkönigs. Und Iskrim nur fragt sich selber, woher sie überhaupt diesen Namen kennen. Diese Leute vielleicht irgendwie
aber
im Sold von Pyrates stehen. Oder ob es
von Leuten wie etwa Pyrates.
Oder ob es eben echte Visionäre sind. Nachdem er sich in dieser anderen Herberge ausgeschlafen hat, fragt sich Iskrimur dann doch zu Pilippas Schüssel durch, wo er dann auf unsere überaus charmante Herbergswirtin trifft.
Ist vielleicht Drachen, oder? Also dagegen ist Rachel noch harmlos, finde ich.
Ja, Rachel ist das. Die hat wenigstens ein goldenes Herz. Das glaube ich bei der wiederum nicht.
Ja. Die möchte ihr Herz lieber vergolden. So rum, ne?
Ja, das ist schon eher, ja.
Entschuldigung, ja. Heute sprühe ich nur so vor irgendwelchen blöden Sprüchen. Es ist, ja.
Er fragt auf jeden Fall sie nach Tiamat. Der gibt sich zu erkennen. Aber bevor hier da irgendwo die beiden dazukommen, also natürlich kriegt Iskrimur ein Zimmer, weil der ist der Freund, der das Geld bringt.
Und Charystra überschlägt sich dann quasi so nach dem Motto, und euer bester Freund hier hatte ja so gut bei mir und ich habe mich ja so gut um ihn gekümmert. Und hier, Marc, steht da nur und denkt, ja.
Ja, aber wir kommen gar nicht dann dazu.
Einmaliges Arzt.
Wir kommen aber gar nicht dazu, dass die beiden irgendwo eine Unterhaltung führen, weil aus dem Gebäude kommt mit der ganzen Kinderschar Zerlio raus, lachend, und ja, Iskrimur fällt auf die Knie wie so ein gefällter Baum.
Dockstarre.
Dümm, dümm, dümm. Der alte Mann ist, man glaubt es kaum, Camaris. Ja.
Ja, Sabrina. Ja. Dieses Kapitel endet da ja jetzt, ne? Aber also ich sag mal, ich erinnere dich mal kurz bitte an das Kapitel Blut und die brennende Welt im Drachenbeinthron.
Ja, da hatten wir, auf diesen alten Mann mit der Kinderschar, ja.
Ja, genau. So?
Wo nicht wirklich klar war, warum denn dieser alte Mann so wichtig sein soll, weil den hatten wir ja bis dahin nicht.
Macht ja schon Sinn, wenn man so, ne, so.
Ja, das definitiv. Naja. Also. Camaris lebt, aber scheint nicht, also weiß nicht, ob er bei seinem Bootsunfall irgendwie Schaden genommen hat oder nur so tut, als ob.
Das wird jetzt die Zukunft zeigen.
Mhm. Jedenfalls, Camaris lebt noch.
Ja. Fast das Ende von Buch 2 ist ja schon mal ein Paukenschlag, ne? Mhm. Also ich meine, Sabrina hat ja immer schon gesagt, wer weiß und überhaupt und... Ich meine, ich habe auch oft genug drauf rumgeritten, wenn mal wieder die Rede von Camaris war.
Sagen wir es mal so, es war halt auch, man muss aber auch dazu sagen, dass relativ oft immer die Rede von Camaris war, dafür, dass der gute Mann ja eigentlich tot sein sollte. Ja. Kam ja immer wieder vor. Ich meine, es war ja auch an Stellen, wo Bienabik und Sludig sich über Camaris unterhalten haben.
Ende vom Kapitel. Der Titel, der schwarze Schlitten, schließt sich ja nun von alleine. Da brauchen wir jetzt nicht mehr groß drüber nachdenken oder uns drüber unterhalten. Nächstes Mal gibt es das letzte Kapitel. Ich weiß noch nicht, je nachdem, wie lange wir uns mit dem Kapitel aufhalten, machen wir nochmal eine Extra-Folge für Recap und für unsere Fragen, die ihr uns gerne auch immer noch schicken könnt. Vielleicht auch nicht, je nachdem, wann diese Episode jetzt rauskommt.
Am Tag vorher.
Wenn ihr schnell seid, vielleicht noch. Wenn ihr schnell seid, vielleicht dann heute noch. Ansonsten müsst ihr das bis zum nächsten Mal aufheben. Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, aber wir nähern uns jetzt dem Ende dieses Buches. Sehr schön. Ich bin sehr stolz auf uns. Das haben wir echt gut gemacht, finde ich. Jo. Wir haben uns noch nicht gezankt.
Nö, wir doch nicht.
Also, wie gesagt, bis zum nächsten Mal dann das letzte Kapitel und dann gucken wir mal, wie lange wir uns damit aufhalten, ob wir dann noch was dazwischen schieben oder ob es dann sofort mit der Nornenkönigin weitergeht. Aber geplant ist jedenfalls, dass wir keine große Pause machen. Ne? Gut. So. Sonst noch irgendwelche Anmerkungen?
Nee.
Wir sind heute kurz. Es ist jetzt erst knapp über eine Stunde.
Du hattest ja auch keine Lust.
Nein, das hat mit keine Lust, glaube ich, nichts zu tun. Ich glaube, das Kapitel, die beiden haben jetzt auch wieder nicht so viel, also es ist viel passiert, ja, aber nichts, worüber man so viel reden konnte. Ich bin ja mal gespannt. Denn dass wir mit so einem lauen Lüftchen enden, das glaubt ihr ja selber nicht.
Nee, es wird, denke ich, wieder ein ähnlicher Paukenschlag werden, wenn wahrscheinlich wie mit dem Drachen im letzten Buch, denke ich mal.
Gucken wir mal. Gut. Dann.
Abgesandt. Ja, nee, du magst ihn hier wieder nicht, ne? Also, ihr könnt uns kontaktieren über die E-Mail-Adresse.
Ich habe den letztes Mal gemacht, du bist dran.
Bin ja schon dabei. Ihr könnt uns kontaktieren über zgetpodcast@gmail.com, über Instagram und Facebook. Das Spielchen mit der Spoilerwarnung kennt ihr ja sicherlich inzwischen. Außerdem ist der beste Ort für Diskussionen sowieso der Discord-Server und wir freuen uns, wenn ihr uns auf jeglichen Plattformen, wo ihr uns bewerten könnt, das auch am besten tut mit einer 5-Sterne-Bewertung. Da freuen wir uns am meisten auch über alle anderen. Aber dann bitte schön eine Begründung auch noch liefern, warum ihr uns nicht so toll findet. Wobei wir uns auch über Lob jeglicher Art in schriftlicher Variante freuen. So, hast du das vergessen?
Nö, ich glaube nicht. Wir hören uns in 14 Tagen. Und außerdem warst du diesmal mit dem Abgesang dran. Es war einfach so. Letztes Mal habe ich den gemacht. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Gewesen, ne? Bringt aus Nuanis Feldgarten her den Blinden, der sehen kann. Findet das Schwert, das die Rose befreit, am Fuße des Rimmerbaumes dann. Sucht in dem Schiff auf der seichtesten See den Ruf, dessen lauter Schall euch des Rufers Namen gibt an in klingendem Widerhall. Das ist unsere Geschichte oder dieses Gedicht, was wir von Nisses haben, wo wir ja nun eigentlich schon seit 2 Büchern hin und her laufen mit. Wir haben ja schon so einen Teil davon entschlüsselt, ne?
Mhm.
Ach Quatsch, ich bin da, warum erzählst du mir jetzt eigentlich nicht, dass ich hier jetzt gerade im völlig falschen Gedicht bin? Ich habe nur geguckt.
Ich habe jetzt gerade gewundert, wo dann bitte deine Klavesglocke ist.
Wo ist hier mein Lesezeichen? Wo habe ich die Markierung reingemacht und habe da einfach angefangen vorzulesen, weil ich da total sicher war.
Wunderbar.
Verdammt.
Jetzt hast du noch was für die Outtakes.
Ja, natürlich. Also, macht nichts. Da bin ich immer eigentlich total. Also da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass ich mir da irgendwie sowas.